Über Verfolgung zu sprechen, einen Gottesdienst mit diesem Thema zu halten, das ist schon was Besonderes. Gerade wenn wir uns immer wieder auch wünschen im Gottesdienst, wir wünschen euch viel Freude und seid willkommen und dann so ein Thema, das ist schon eine besondere Sache. Eine ganz besondere Sache. Gebetstag für verfolgte Christen 2020. Und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen, ist nicht immer etwas, was selbstverständlich ist. Gerade Open Doors hat sich da sicherlich sehr viel Dank und sehr viel Anerkennung erworben, dieses Thema Christenverfolgung in die Öffentlichkeit hineinzunehmen. Sie haben sich ganz besonders dort engagiert und etwa durch solche Sachen, das heißt also so ein kleines aus Gummi bestehendes Drahtgeflecht, sodass man sich immer wieder an Christen erinnert, die in irgendwelchen Konzentrationslagern sind, eingesperrt sind, in irgendeinem Kerker sind. Man kann sich daran erinnern, mit solchen kleinen Sachen daran zu erinnern, dass es eben Christen gibt, die nicht unbedingt in Freiheit leben und leben können, sondern in Verfolgung sind. Open Doors hat das sehr stark auch in die Öffentlichkeit hineingetragen, hat Zahlen veröffentlicht, hat eine Landkarte, eine Weltkarte veröffentlicht, wo die einzelnen Länder aufgegliedert sind nach der Intensivität, wie stark dort Verfolgung herrscht. Und mittlerweile findet man das auch in Gesprächen der Bundesregierung oder auf niedrigerer Ebene, wenn man über solche Themen redet. Also ein großes Verdienst, das in die Öffentlichkeit hineinzuholen. Das ist das, was wir Christen tun können, dass wir über sie sprechen und sie thematisieren in der Öffentlichkeit, dass sie wissen und spüren, dass sie nicht vergessen sind in irgendeinem Kerker, man verschwindet, wird namenlos, keiner weiß, wo man ist. Wenn man Briefe hinschickt, wenn man namentlich von diesen Menschen weiß und ihnen eine Postkarte schickt, wie oft ist das bei Open Doors und anderen Organisationen so gewesen? Das ist eine ganz, ganz große Hilfe, eine Stimme in der Öffentlichkeit zu haben, von Menschen zu wissen, die mich nicht vergessen haben. Es ist für Staaten eins der größeren Probleme, wenn sie in der Öffentlichkeit erscheinen mit diesem Thema. Dass es Menschen gibt in diesem Staat, die ganz bewusst verfolgt werden oder wo der Staat einfach wegschaut, wenn es um solche Verfolgung geht. Eins der größeren Probleme, wenn Postkarten erscheinen mit Namen der Menschen drauf, die verfolgt werden, in dem Land, wo man doch gerne sich reinwaschen möchte und sowas geschieht hier bei uns gar nicht und so. Also das heißt, diesen Weg in die Öffentlichkeit hinein zu wählen, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Und so einen Gebetstag zu haben, der deutschlandweit, der weltweit stattfindet, das ist schon eine ganz schöne und super Geschichte. Also beteiligen wir uns als Gemeinde auch daran und wollen auch im Gebet vor den Ohren Gottes diese Dinge thematisieren, soweit wir das heute überhaupt können. Es sind einige gebeten worden, öffentlich für uns zu beten. Also wir bitten euch, dieses Gebet mit nach Hause zu nehmen, in eure stille Zeit, in euer Kämmerlein hinein. Diejenigen, die dieses Thema für dieses Jahr vorbereitet haben, haben einen Predigttext ausgewählt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Und ich möchte mit uns diesen kurzen Text lesen. Jesus Christus spricht: Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus beginnt seine Bergpredigt mit diesen Seligpreisungen. Selig seid ihr. Und es kommen einige dieser Seligpreisungen und inmitten dieser Seligpreisung ist auch dieses Thema der Verfolgung mit drin. Luther übersetzt dieses Wort Makarios, was dort im Griechischen steht, mit selig. das meint glücklich, das meint großartig, das meint herrlich. Das ist ein Wort, was eigentlich einen sehr wertvollen Lebensstil ausdrückt. Eine wertvolle Existenz vor Gott. Und damit haben wir schon unsere Mühe, Verfolgung als wertvolle Existenz wahrzunehmen, das fällt uns schwer. Wer sehnt sich schon danach, nach so einer wertvollen Existenz immer wieder Verfolgung leiden zu müssen? Das ist schon etwas strange. Eine wertvolle Form der Existenz schon hier auf Erden, aber dann eben auch in der Ewigkeit Gottes. Jesus beschreibt das auch bei sich selbst und ruft mit den Seligpreisungen Menschen in die Nachfolge von sich und seiner Person. Wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet. Also es geht nicht darum, dass wir als Christen komische Heilige werden, merkwürdige Menschen mit merkwürdigen Angewohnheiten. Und die Menschen sagen, ja, guck mal an, was ist das für einer? Was ist das für ein komischer und seltsamer Mensch? Es geht nicht darum, dass irgendwie in irgendeiner Form unsere Merkwürdigkeiten dann auf den Leuchter gehoben werden und die Menschen darüber lästern, sondern es geht darum, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet, weil ihr identifiziert werdet als meine Jünger, als meine Nachfolger, als Menschen, die mit mir zusammenleben. Christen sind also keine merkwürdigen Käuze mit irgendeinem anstößigen Verhalten, sondern es geht darum, dass die Menschen sagen, wie lebst du denn? Was ist denn für dich wichtig? Komm, das machen doch alle, da brauchst du doch nicht. Wie oft haben mir Menschen gesagt, naja, komm, das so, genau, musst du das nicht nehmen, das machen doch alle, das macht man heute so. Nein, das macht man so nicht. Im Wort Gottes steht es anders. Und wenn ich Jesus nachfolgen will, dann folge ich ihm und seinem Wort nach und bin dem gehorsam, was er sagt. Auch wenn rechts und links neben mir es doch alle ganz anders machen. Nein. Und schon ist man anders. Schon ist man merkwürdig, ja gut, der macht sowieso nicht mit. Schon ist man Spielverderber, schon steht man außerhalb, schon sagen, ach, den brauchst du gar nicht erst fragen, der ist sowieso. Und da beginnt so etwas. Es geht nicht darum, dass wir merkwürdige christliche Käuze sind, sondern dass wir Jesus nachfolgen und die Leute sagen, ja, der hat jemand anders als Herrn. Und schon ist die Frage nach der Verfolgung und die Frage nach der Herrschaft gestellt. Wir sind mit Jesus eins gemacht. Wir leben mit ihm, mit seinem Wort, fragen nach dem, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Und wenn wir nach dem fragen, wie würde Jesus an dieser Stelle umgehen mit dieser Situation, mit diesem Problem, mit dieser Sache, dann haben wir schon einen anderen Herrn, auch wenn die Leute um uns herum sagen, ja, das machen doch heute alle so. Warum machst du nicht mit? Nachfolge bedeutet, wie Jesus zu leben. Zunächst einmal, wie Jesus zu leben, zu fragen, wie würde er mit dieser Situation umgehen? Oh ja, das ist sehr nett. Ihr seid alle so trocken und ich auch. Und wenn ich das hier trinken würde, das ist auch nicht sinnvoll. Dankeschön. Das heißt, ich würde fragen nach dem, wie Jesus damit umgeht, wie er in seinem Leben mit dieser Situation umgeht. Zunächst einmal Nachfolge heißt, wie Jesus zu leben. Wie würde er mit Menschen umgehen? Wie würde er mit Ausgestoßenen umgehen? Wie würde er mit Menschen umgehen, die ausgegrenzt sind? Und irgendwann kommt man an die Stelle, wo man merkt, upsala, Jesus hat immer Nerverei von Menschen um sich herum. Immer sind da irgendwelche Leute, die versuchen, ihm irgendeine Falle zu stellen. Jesus, wie ist das mit der Steuerfrage? Wie muss man das machen? Wie ist das mit der Auferstehung? Da hat einer von uns eine Frau und dann stirbt er und sie stirbt und dies und jenes. Und wie ist das dann? Denn permanent sind irgendwelche Fragen. Du Frommer, du weißt doch, als Christ müsstest du doch. Man merkt, wenn man anfängt, wie Jesus zu leben, ist man eine Angriffsfläche für Menschen, weil man anders lebt. Das heißt, wenn ich frage nach dem, ich will gerne wie Jesus leben, ist man merkwürdigerweise für einige Leute Abladeplatz für permanente Nervereien. Denn bei Jesus passiert das auch. Die Pharisäer kommen mit irgendwelchen anstößigen Fragen, die Sadduzäer als Priester sagen, er ist ja gar kein richtiger Prophet, er kommt gar nicht aus der richtigen Stadt, also und permanent sind die Römer an dieser Situation dran und richten ihn nachher auch hin. Wir haben damit insofern ein Problem, weil mehr und mehr das Wohlstandsevangelium in unsere Herzen, in unseren Glauben Einzug gehalten hat. Wenn man von Gott gesegnet wird, dann ist man schön, reich, gesund, hat keine Probleme. Gott räumt einem alle Probleme aus dem Weg. Wenn man so richtig gesegnet wird von Gott, hat man keine Probleme. Und dann erlebst du in deinem Leben, dass du aber in deinem Alltag permanent irgendwelche Nervereien hast. Permanent mit deinem Leben, mit den Nachbarn, die lächeln über dich. Ja, du. Und man hat den Eindruck, das passt irgendwie nicht. Segen heißt doch, reich zu sein, gesund zu sein, schön zu sein, keine Probleme zu haben, Erfolg zu haben. Und du erlebst, dass dein Chef dir Druck macht, weil du am Telefon nicht sagst, der Chef ist nicht da und er sitzt neben dir. Aber mit dir kann ich nichts anfangen. Wieso räumt Gott mir eigentlich solche Sachen nicht aus dem Weg? Bin ich vielleicht gar nicht gesegnet? Habe ich irgendwo Sünde? Bin ich gar kein richtiger Christ? Plötzlich kommst du zu dem, dass du in deinem Alltag Anfänge von Verfolgung erlebst, auch diese Fragen, ja, bin ich denn eigentlich gar kein Christ, wenn mich Gott so nicht segnet? Wir haben Probleme mit diesem Wohlstandsevangelium, weil es einfach in dieser Form nicht biblisch ist. Und wenn Jesus sagt, der Knecht ist nicht größer als der Herr, und er damit zum Ausdruck bringen möchte, wenn sie mich verfolgt haben, was werden sie mit euch wohl machen? Sie haben die Propheten auch verfolgt. Dann ecken wir an der Stelle an, dann haben wir Schwierigkeiten. Und das geht auch Menschen so in anderen Ländern, wenn sie im Kerker sitzen. Warum hat Gott das nicht verhindert? Warum ist meine Frau jetzt im Kerker? Warum sind meine Kinder mir weggenommen? Warum liege ich hier im Kerker und in Ketten? Man hat diese Probleme und fragt danach. Nicht nur die Anfechtung durch die Verfolgung kommt, sondern auch die Anfechtung durch diese Fragen. Hat mich Gott gar nicht richtig lieb, dass ich jetzt so im Kerker liege und so Probleme habe und Schwierigkeiten? Ist das nicht ein Zeichen von Sünde? Habe ich gesündigt oder meine Eltern oder meine Kinder waren nicht richtig fromm genug oder was auch immer? Und schon hat man diese Fragen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man so einem Thema einfach einmal Raum gibt. Jesus hat auch permanent Gegnerschaft gehabt. Das sollte man in seiner persönlichen Bibellese dann auch mal wahrnehmen. Immer wieder kommen die Pharisäer und versuchen, ihm Fallen zu stellen. Und in irgendeine der Fallen wirst du auch dann irgendwie reintappen. Da kommen sie mit einer jungen Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden ist, haben die Steine schon in der Hand und sagen, du bist doch auch dafür, dass man dem Wort Gottes mit der Steinigung dieser Frau so richtig Genugtuung verschafft. Ja, was sollst du jetzt sagen? Sollst du jetzt als Frommer sagen, ja, du brauchst das Wort Gottes nicht zu erfüllen, guck dir doch diese arme Frau an. Nimmst du den ersten Stein und mal siehst du diese selbstgerechten Christen, die werfen die ersten Steine. Wie verhält man sich in so einer Situation? Permanent solche Schwierigkeiten. Die Steuerfrage, willst du dem Kaiser Steuer zahlen, damit Gott ist doch der Herr? Damals eine ganz wichtige Frage. Zweifel und Fragen. Um der Gerechtigkeit willen. Oh, Thomas, der Johannes der Täufer hat auch ein Wort zu viel gesagt und gesagt, die Frau, die du jetzt hast, das ist Ehebruch, mit der darfst du nicht zusammen sein. Und schon ist das der Grund, warum er geköpft wird. Sag mal ein Wort zum Thema Abtreibung. Sag mal ein Wort zum Thema Homosexualität. Sag mal ein Wort zum Thema was auch immer. Und schon merkt man, dass Anfechtung, dass Verfolgung sich zusammenbraut. Sowas kann man heute doch so nicht mehr sagen. Sowas kann man heute nicht mal mehr denken. So geht das doch nicht. Um der Gerechtigkeit willen, um zu sagen, Gott aber hat in seinem Wort so und so zu diesem Thema geredet. Das ist schon eine Herausforderung, wenn man anfängt, Farbe zu bekennen. Jesus muss immer auf der Hut sein, geistesgegenwärtig sein und wir eigentlich auch, wenn wir eindeutig auf der Seite Jesu stellen. So ist ja doch immer Verfolgung oder so fängt Verfolgung doch immer an. Es geht doch nicht darum, dass jedes Mal ein Kopf abgeschlagen wird. Nein, es geht darum, dass es anfänglich darum geht, Farbe zu bekennen. Dass man mit irgendeinem Wort den König beleidigt hat, dass man mit irgendeinem Wort den Propheten beleidigt hat, dass man mit irgendeinem Wort den hohen Priester beleidigt hat, dass man mit irgendeinem Wort einem Aufstand Vorschub leisten soll oder irgendeinem Wort, was auch immer eine Ketzerei ausgedrückt hat. Da fängt ja Verfolgung an, da fängt es ja doch an. Wie viele Christen an verschiedenen Ländern sitzen im Gefängnis, weil sie irgendwen irgendwann mal irgendwo mit beleidigt haben soll. Und wenn es der Prophet ist, welcher auch immer, dieser oder jener oder wem. Wundert euch nicht darüber, sagt Jesus, denn der Knecht steht nicht über seinem Herrn. Und verabschiedet euch auch von allen theologischen Ansätzen, die eigentlich etwas anderes sagen. Segen heißt, reich und schön und gesund zu sein. Jesus macht deutlich, dass wir es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun haben. Gegnerschaft, natürlich, es sind Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir reden. Paulus macht das deutlich. Wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun. Bei der Versuchung Jesu ist Satan derjenige, der sehr, sehr dicht, ungewöhnlich dicht an den Sohn Gottes heran darf. Was wird er bei dir erst machen dürfen? Wir haben es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun. Wenn die Christenheit bekennt, Christos Kyrios, also Jesus ist der Herr, Christus ist der Herr, dann heißt das immer auch, dass irgendein König beleidigt sein wird. Nämlich entweder der Cäsar in Rom oder der Mann aus Deutschland, in dessen Namen wir uns vor 70, 80 Jahren noch Heil gewünscht haben. Christos Kyrios heißt, du bist nicht mein Herr. In deinem Namen wünsche ich mir nicht das Heil, sondern Christus ist mein Heil. Und schon hat man die Leute gegen sich, die sich gern in seinem Namen Heil gewünscht haben. Und schon sitzt man mitten in der Verfolgung drin. Irgendwen beleidigst du immer, entweder durch das, was du sagst oder durch das, was du nicht sagst. Irgendeiner sagt immer, na so, das geht aber so nicht. Es ist doch interessant, wie dicht Satan bei der Versuchung Jesu an Jesus, den Sohn Gottes, herankommt. Sehr, sehr dicht. Und wenn wir wie Jesus leben wollen, what would Jesus do? Was würde er tun? Was ist ihm getan worden? Wird sich Satan von dir weiter entfernen oder wird er nicht versuchen, noch dichter bei dir dran zu sein? Was wird da passieren? Wirst du da schön und reich und erfolgreich werden oder wird nicht Satan versuchen, dir alles aus der Hand zu schlagen, was du dir jemals erarbeitet hast? Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, Nachfolger Jesu sind ja durch ihre bloße Existenz ein Zeichen dafür, dass bestimmte Machthaber keine Macht haben. Die werden das immer als ärgerlich empfinden, dass es dich gibt, der sagt, vor dir beuge ich meine Knie nicht. Ich tue das nur vor Jesus, denn er ist mein Herr. Ob man das vor 2000 Jahren vor den römischen Cäsaren machen musste und die Christen sind 300 Jahre vor die Löwen gegangen, oder ob man das vor Nordkorea oder wem auch immer machen muss und sagt, nein, ich beuge meine Knie vor dem da nicht, denn Christos Kyrios, Christus ist mein Herr. Das gibt immer Nerverei. Durch die bloße Existenz verneinen Christen den Herrschaftsanspruch mancher Herrscher, die absolut sein wollen. Nein, du bist nicht der absolute Herrscher. Christus ist der Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du das singst, wenn du das sagst, wenn du das bekennst, hast du Ärger. Es sei denn, wir sind so angepasst, dass man gar nicht mehr merkt, dass wir Christen sind und dieses Bekenntnis haben. Dann hat man möglicherweise als Christ keine Verfolgung, keine Schwierigkeit, keine Probleme. Wenn niemand weiß, dass du Christ bist, weder auf deiner Arbeitsstelle noch bei deinen Freunden, ach, das habe ich gar nicht gewusst. Du bist Christ? Das glaube ich aber nicht. Wenn die Leute das nicht sehen, nicht merken, nicht hören, weder von dir noch aus deinen Taten lesen können, dann wirst du wahrscheinlich keine Verfolgung haben. Dann wird man in dieser Welt keine Verfolgung haben. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Feindschaft mit Gott heißt Freundschaft mit der Welt. Wenn ich Freund bin mit der Welt, das komm, das machen doch alle so. Das macht man heute so was. Die Verbindung zu Jesus, die Beziehung zu ihm, macht uns genauso zu Angriffspunkten, ganz klar. Wo Jesus ist, da sind auch wir. Wenn wir in dieser Welt sind und nicht von dieser Welt mehr sind, dann sind wir an dem Ort, wo man verfolgt wird. Aber das macht Jesus auch deutlich, das Thema Himmelreich kommt hier auch vor. Jesus ist gen Himmel gefahren, er hat den Tod besiegt, er hat Leben geschenkt. Dann werden wir als Christen auch da sein, wo er ist, nämlich in der Ewigkeit Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Da, wo Jesus ist, werden wir auch sein. Entweder im Kerker, am Kreuz und dann auch im Himmel. Deswegen seid fröhlich und jubelt. Man kann ja fragen, wieso passen diese beiden Themen denn so zusammen? Warum nennt Jesus das in einem Bergpredigtabschnitt? Verfolgung und dann jubelt. Wie passt das zusammen? Aber es passt dann zusammen, weil wir da auch da sein werden, wo Jesus ist, nämlich in der Ewigkeit Gottes. Wir sind Kandidaten des Himmels, seiner Herrlichkeit. Und Jesus sagt, ich werde Wohnung für euch machen. Ich gehe hin und mache Wohnung für euch in der Ewigkeit Gottes. Also richten wir uns nicht zu sehr hier ein. Richten wir uns nicht zu sehr hier ein, obwohl es hier sehr gemütlich ist, auch wenn wir so einen Schnutenpulli vor der Nase haben. Sich hier einzurichten in so einer Corona-Zeit, zu Hause zu sein, seinen Garten zu genießen, Äpfel zu essen, die man selbst geerntet hat. Das ist schon schön. Und doch sind wir nicht hier zu Hause. Jesus wird Wohnung machen, hat Wohnung wahrscheinlich schon gemacht für uns. Wir dürfen da sein, wo er ist. Die Auswirkungen für uns heute. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Auswirkungen, die wir haben, wenn wir auf der Seite Jesu stehen, es wird an manchen Stellen uns nicht besser gehen als unserem Herrn. Ja, das stimmt. Und das ist nicht immer fröhlich. Und doch, wir können mit unseren Sorgen zu ihm gehen, denn unsere Freude und der Friede in unserem Herzen ist nicht abhängig von dem Erfolg, den wir haben hier. Von der Gesundheit, die wir haben, von der Schönheit, die wir haben, von dem jugendlichen Flair, den wir verbreiten, von dem Geld, was wir in der Hosentasche haben. Unser Friede, unsere Freude ist nicht davon abhängig von dem Erfolg, den wir haben, sondern von der Gegenwart unseres Herrn. Ich bin bei euch alle Tage. Und dass wir wissen, dass er uns ein Zuhause schafft in der Ewigkeit Gottes. Und dass wir nicht angewiesen sind darauf, dass wir uns hier in dieser Welt verwirklichen müssen, nicht etwas darstellen müssen hier in dieser Welt. Und wenn wir nun mal nicht Freund sind dieser Welt, wie kann man sich hier verwirklichen in dieser Welt? Daher, wir dürfen jubeln, trotz der Anfechtung. Das finde ich als einen der schönsten Teile in diesem amerikanischen Hollywood-Schinken Quo Vadis, als Nero staunt, die lächeln ja. Gerade ist eine ganze Menge an Christen hingerichtet worden und er geht von Kreuz zu Kreuz und schaut auf die Gesichter der Christen, die lächeln ja. Die sind nicht verbittert, die haben keinen Fluch auf den Lippen, die sind, natürlich ist das ein Film, sicherlich, aber ich glaube, da steckt eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter, die lächeln ja. Die freuen sich darüber, jetzt stehe ich vor den Toren der Ewigkeit und weiß, dass ich zu Hause bin bei meinem Herrn. Die lächeln ja, die freuen sich ja, die jubeln ja in ihrem Herzen. Ebenso haben sie auch die Propheten verfolgt. Ja, was für eine Ermutigung. Sie haben mich verfolgt, sie haben die Propheten verfolgt, sie werden euch verfolgen. Jubelt darüber. Da muss man schon hartgesottener Bibelleser sein, um damit etwas anfangen zu können. Aber Jesus nennt das den Christen, um deutlich zu machen, das hat nicht mit eurer Sünde zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr falsch glaubt, sondern das hat nur etwas damit zu tun, dass ihr euer geistliches Zuhause nicht hier habt. Fremd seid in dieser Welt und die Welt behandelt euch als Fremde. Jesus, der Anfang des Lebens Jesu, er kommt auf die Erde und Herodes versucht ihm gleich ans Leder zu gehen. Was ist das für ein Erfolg? Er muss nach Ägypten, er ist sofort Flüchtling. Er ist Fremder in Ägypten, spricht eine andere Sprache, kommt aus einem komischen Land. Und als er wieder zurück ist in Israel, in Galiläa, sind die Pharisäer gleich auf seinen Fersen und versuchen ihm irgendwelche Fallen zu stellen. Am Ende sind die Römer diejenigen, die ihn hinrichten. Ja, was für eine erfolgreiche Karriere hat Jesus Christus denn hinter sich? Wo man sagen würde, ja, das möchte ich auch gerne. Von Anfang bis Ende. Die Propheten haben sie auch verfolgt. Ja, das ist manchmal unsere Situation. Ich möchte mit uns beten, dass Gott uns darin Kraft schenkt, aber dass Christus vor allen Dingen denen nahe ist, die wirklich im Kerker sitzen und ihre Zweifel haben. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank dafür, dass du uns die Möglichkeit schenkst, an diesem Tag nachzudenken über das Thema Verfolgung, auch über den Sinn und den Werdegang unseres Lebens nachzudenken. Wir bitten dich darum, dass du uns Kraft schenkst in den Momenten, wo wir hinterfragt werden, wo uns Menschen Fallen stellen wollen, weil sie merken, dass wir Christen sind, dass wir gläubig sind. Aber Herr, wir bitten dich nicht nur für uns, dass du uns Kraft schenkst und uns die Worte gibst, die wir dann sagen sollen, sondern dass du den Christen nahe bist, weltweit, die Verfolgung leiden, die im Kerker sitzen, die getrennt sind, denen die Kinder weggenommen worden sind. Herr Jesus, sei du ihnen nahe und schenk du ihnen eine Freude, einen Frieden in ihr Herz hinein, was nur aus deiner Hand kommt, aus deiner Gegenwart kommt. Denn du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.